Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt freue ich mich über Gabriele Stötzer, eine der großen, wichtigen, prägenden Künstlerinnen, die schon in den 70er Jahren in der Jenaer Kunstszene sehr aktiv waren, später in der Erfurter Kunstszene auch als Galeristin gearbeitet hat. Sie wurde verhaftet, sie saß über ein Jahr im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck. Sie ist Fotografin, hat mit Super-8-Filmen gearbeitet, hat auch eine Weberei betrieben, war Mitgründerin der Künstlerinnengruppe Erfurt, die unter den stark eingeschränkten Möglichkeiten der DDR ihre Performances abhielten. Eine der wichtigsten, widerständigsten Künstlerinnen seit den 70ern im Osten der Republik. Und am Wochenende tritt sie auf in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin und spricht dort unter anderem auch über soziale Performance und das Ganze unter der Überschrift Lernort Begehren. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Lernort Begehren, was da in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin am Wochenende zu sehen, zu erleben sein wird. Sie sind da auch mit auf dem Podium. Da geht es um soziale Performance und um Kunstfreiheit. Da treten Sie auf. Was assoziieren Sie mit diesen Begriffen?
Naja, soziale Performance, das ist das, was ich heute erstmal abgeschlossen habe. Ich gebe an der Uni Erfurt Unterricht in einem Blog-Seminar über Performance. Und da kommen am Montag Studenten, die sich vorher nicht kennen, und die machen dann Freitag zusammen ein gemeinschaftliches Performance. Und warum ich das sozial nenne, ist, ich habe ja Performance gemacht in den 80er Jahren mit der Künstlerinnengruppe Erfurt. Und was ich danach alles so gelernt habe in meinem Leben, das mich am Überleben gehalten hat, das gebe ich weiter sozusagen, ja. Und Performance ist ja immer etwas, was mit Randerscheinung zu tun hat oder Extremitäten oder was wir so von anderen Künstlern kennen. Das ist immer ziemlich eine Randerscheinung. Aber ich möchte mit diesen Studenten einfach ein soziales Konzept entwickeln, dass wir eine Performance haben, die uns zusammenführt, als Gruppe zusammenschmiedet. Und in dieser Gruppe, das ist das Besondere, dass wir da unsere Individualität entwickeln. Und das ist das, was ich Ihnen immer wieder sage. Bleibt euch treu, auch in welcher Umgebung ihr seid, und guckt euch um. In allen Räumen, es ist ja jetzt gerade so schön praktisch das Wetter wie in Italien. Ich sage, lauft durch die Straßen, die Fenster sind offen, ihr hört überall die Stimmen, überall sind Menschen, machen ihr Ding. Und alles, was wir tun, ist gleichrangig. Ich versuche ihnen die Wertigkeit über sich selbst und den anderen abzunehmen. Und dadurch entsteht so ein Zustand, wo sie heute plötzlich sagen, ich spüre keine Zeit mehr, ich kann das tun, was ich will. Ich genieße das, gesehen zu werden und zu sehen, und ich fühle mich mit den anderen verbunden. Und das ist das, was ich immer wieder erreiche. Das ist eigentlich mit sozialer Performance, ja.
Kann man das etwas genauer fassen, wie so etwas aussehen könnte?
Naja, ich sage den Studenten, wenn sie kommen, macht eine Bewegung im geschlossenen Raum, und die kommen dann mit irgendwas, ja, so im Garten oder im Frühaufstehen oder Bergsteigen. Irgendwie suchen sie sich einen Raum aus, in dem sie ihre Bewegung machen. Und das müssen sie dann tun, gleichzeitig mit 10 oder 20 anderen Leuten. Und trotzdem sind die aber dann so in ihrem Raum befangen, dass sie das machen, ne? Das üben wir so ein bisschen eine Viertelstunde. Und dann zum Schluss lösen wir diesen Raum auf. Ich sage, ja, implodiert oder explodiert. Es geht darum, um sozialen Kontakt als Individuen zu machen. Und das ist dann immer ein großer Spaß. Das ist eigentlich die eigentliche Performance. Hm. Wenn Sie so ein bisschen, ich sag, kalkuliert das Unberechenbare ein und macht es dann.
Ist das denn, wenn man es vergleicht jetzt über die Jahre hinweg, ist das, was ist Ihr Eindruck bei der nächsten Generation? Ist es für die einfacher oder vielleicht sogar schwerer im Vergleich zu früher?
Ja, im Grunde genommen war das ja bei uns so, wenn wir in der Künstlerinnengruppe Performance gemacht haben, dass die Performance die Frauen geschützt hat, aus sich selbst herauszugehen, ja. Und über ihre Grenzen zu gehen.
Das war zu DDR-Zeiten.
Das war zu DDR-Zeiten.
Einem völlig anderen sozialen und politischen Raum, ne?
Ja, ja. Aber das Wichtige war, sich nicht zurückzunehmen und in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Also wir sind in privat aufgetreten, in privaten Wohnungen, wir sind bei der Kirche aufgetreten. Wir haben ganz sporadisch irgendwas besetzt und sind dann aufgetreten, kriegten hinterher dann Ordnungsstrafverfahren, ja. Aber es war immer wichtig, da zu sein und uns zu leben. Das war ja dann auch wichtig, dass ich auch gesagt habe als Künstlerinnengruppe, wir sind nicht gegen Männer, wir sind für Frauen. Und wir haben jetzt auch nicht wie Pussy Riot zum Beispiel Putin oder die Kirche aufs Korn genommen. Das war uns gar nicht mehr wichtig, ne?
Was waren Ihre Themen?
Im Grunde genommen war es wichtig, dass wir uns als Individuen dargestellt haben, als Frauen, die nicht angepasst sind, die keinen sozialistischen Realismus machen. Wir haben ja auch sogar unsere Kostüme oder Modeobjekte selber genäht und selber gestrickt und gewebt. Ja, also wir haben uns verkleidet, wir sind mit Masken aufgetreten. Das Wichtige war, immer originell zu sein und praktisch authentisch zu sein. Es war gegen das Grau, es war gegen die Konformität, es war gegen die Anpassung und vor allen Dingen, es war gegen das Schweigen. Das Wichtige damals war, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil das war ja ein Riesenwiderstand. Ne? Und die Künstlerinnengruppe, wir waren da auch ziemlich spektakulär und verschrien, aber trotzdem, es ist ja so, und das möchte ich immer wieder sagen, dass wir dann mehrere Frauengruppen in Erfurt waren, die sich zusammengeschlossen haben, 1989 auch zu Frauen für Veränderung, neben Demokratischer Aufbruch und Neues Forum, die sich damals formuliert haben.
Kam das auch aus diesem künstlerischen Kontext?
Das kam aus dem künstlerischen, aber die anderen Frauen, die ich ja bei einem Kirchentreffen alle entdeckt hatte, 1988 schon, da habe ich dann gemerkt, nee, politisch oder dann feministisch, also es waren ganz unterschiedliche Richtung, ne? Wir sind dann zusammengekommen und haben uns als Verein eingetragen, haben auf den Demos gesprochen. Am 4.12. haben eben die 5 Frauen in Erfurt die erste Staatssicherheit besetzt. Und da sage ich immer, das war meine größte Performance. Ja? Aber es war auch wichtig, sich zu zeigen, Mut zu haben und keine Angst. Ne? Ich sage mal, wir hatten keine Angst, aber Mut. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Ne? Wahrhaftigkeit, Authentizität, Originalität und auch ein bisschen Spaß, ja, am Leben.
Aber das ist doch heute deutlich einfacher, das zu leben, all das zu realisieren, als wenn man es jetzt vergleicht mit den 70er und 80er Jahren in der DDR. Ich meine, sie wurden ja lückenlos von der Staatssicherheit kontrolliert und wurden ausgespitzelt. Sie saßen über ein Jahr im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck. Sie haben wirklich gelitten. Die Staatssicherheit hat versucht, ihnen dieses Leben zur Hölle zu machen. Und sie haben sich trotzdem nicht unterkriegen lassen.
Naja, ich war auch jung und ich wollte einfach leben. Ich habe im Grunde genommen die ganze Zeit, wo ich dann erwacht bin sozusagen, ab 23, habe ich operative Vorgänge gegen mich gehabt, 4 Stück insgesamt bis zum Ende der DDR. Und bei dem ersten bin ich ja mit einer Studentengruppe eigentlich noch exmatrikuliert worden. Der nächste Vorgang war beim zweiten Verfahren, haben sie das eröffnet, da kam ich ins Gefängnis. Das dritte Verfahren, da hieß ich UV-Toxin. Da wollten sie mich ins Gefängnis oder in die Psychiatrie bringen. Da war ich aber dann schon im Knast gewesen und da habe auch nicht gearbeitet, um als Künstlerin tätig zu sein. Aber ich wusste von den Kriminellen, was man als mich nicht machen darf, um wieder einzufahren. Na, da habe ich schon den Vorteil gehabt und habe dann auch noch ziemlich viele andere Frauen angelockt, die eigentlich auch sich selbst erleben wollten und eigentlich nicht diesen sozialistischen Realismus oder in sozialistische Großbetriebe, wo man ja immer in der sozialen Kontrolle war, arbeiten wollten. Also die kamen dann einfach zu mir und wollten einfach mit Kunst machen. Na, und dann konnte ich denen immer Ratschläge machen, also nicht bescheißen in der Straßenbahn, ihr müsst Strom und alles, Miete immer bezahlen, keine Schulden machen und so weiter und so fort. Ja. Und so haben wir uns dann zusammengefunden und einfach frei gemacht. Also wir hatten unseren eigenen Raum in dieser Gesellschaft, die eigentlich keinen individuellen Raum zugestanden hat.
Ja, eben, die das ja also zumindest von staatlicher Seite auch geradezu verfolgt hat. Wie haben Sie es geschafft, die Angst zu überwinden?
Die Angst aus einer gewissen Naivität heraus oder Selbstvertrauen oder aus einer Verzweiflung heraus. Ich meine, ich hatte ja alles verloren. Ich dachte immer, ich kann nicht mehr verlieren, nachdem ich aus dem Knast rausgekommen bin. Ich dachte, okay, jetzt bist du auch so arm, jetzt kannst du auch Kunst machen. Vorher hatte ich immer noch versucht, meine Eltern, die wollten einen ordentlichen medizinischen Beruf für ihre Tochter. Die sollte zwar arbeiten, selbstständig sein, aber eben auch nicht besonders auffallen. Ich habe dann aber zwar MTA gelernt, und auf Abendschule aber dann das Abitur gemacht.
Medizinisch-technische Assistentin, glaube ich. Ne?
Ja, ja. Und habe dann weiter studiert, weil Bildung war für mich Zukunft.
Das klingt alles so selbstverständlich so im Nachhinein, wenn man Sie so reden hört, als ob es das Selbstverständlichste der Welt war, tatsächlich so zu handeln, wie Sie gehandelt haben. Also einfach sich nicht verbiegen lassen, eben für seine Ideale einstehen, künstlerisch versuchen, sich Freiräume zu schaffen. Also jetzt im 30. Jahr der friedlichen Revolution wird ja auch ein bisschen zurückgeschaut, was ist seitdem passiert, wie erinnern wir an diese Zeit. Und es gibt ja viele Stimmen, die sagen, bis heute eigentlich ist das meiste aus der DDR-Geschichte auch biografisch überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Und das zeigt sich auch oft vielleicht bei vielen, die das Gefühl haben, nicht wahrgenommen zu werden, an den Rand gedrängt zu werden, ihre Biografie nicht respektiert zu bekommen. Wie empfinden Sie diese Debatte?
Das verstehe ich alles, aber man muss auch ein bisschen dafür sorgen, dass man wahrgenommen wird. Ja? Zum Beispiel nach dem Knast habe ich gesagt, also ich war ja vorher total politisch aktiv oder so. Ne? Also Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Bakunin, Trotzki gelesen, um im Sozialismus den Sozialismus zu widerlegen, weil wir hatten natürlich keine andere Originalliteratur. Ja? Und dann im Knast habe ich natürlich gemerkt, wie dieser Sozialismus von innen wirklich aussah. Ja? Also das ist nicht nur außen. Wurde ja jeder gezwungen zu arbeiten. Im Knast mussten wir auch arbeiten. Wir haben Billigartikel gemacht, die in Westen verkauft wurden. Wir sind doppelt ausgebeutet worden. Dann sind die politischen Gefangenen ja auch noch, also nicht nur, die mussten nicht nur arbeiten im Dreischichtsystem, die wurden auch noch verkauft in Westen von 10 bis 100.000 Westmark. Also wo ich das alles gesehen habe und die ganzen jungen Frauen, die sich selbst ausprobieren wollten, die wegen Asozialität im Knast saßen, also da wusste ich plötzlich, ne, also das stimmt alles nicht, was sie sagen. Ne? Also da wusste ich, dass es im Kern marode ist. Ja? Und wo ich dann raus bin, wollte ich dann den Sozialismus nicht mehr reformieren, wie als Studentin. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt in die Kunst, da wird man nicht sofort verhaftet. Und das Wichtigste in der DDR ist überhaupt in jeder Diktatur oder im Knast oder egal wo man ist, ist einfach Freunde, Gruppen bilden. Und das war immer ganz wichtig für mich. Ne? Also, dass wenn ich Künstlerin sein wollte, dann musste ich das auch im Kreis von Leuten sein, die mir das auch geglaubt haben oder vergegenständigt haben, dass ich Künstlerin bin. Und da ich, weil ich im Knast war, nicht in Schriftsteller- oder Künstlerverband reinkam, auch nicht veröffentlicht wurden, ich habe da alles versucht, mussten wir selber unseren Untergrund schaffen, einfach um zu sein, ja, weil das stimmt natürlich, es gab wahnsinnige Verzweiflungsmomente und eigentlich habe ich nur aus totaler Hoffnungslosigkeit alles gemacht. Ja.
Das hielt auch diese Performancegruppen zusammen, in denen Sie aktiv waren, diese Kraft sozusagen, dass man sich auch gegenseitig stützt in schweren Zeiten, also dass man eben nicht nur Künstlerin ist, sondern eben auch Freundin, Bekannte,
ja.
Mitleidende.
Spiegel, dass wir uns das alles geglaubt haben.
Aber es gab ja auch Verräter, so wie Sascha Anderson zum Beispiel.
Ja, aber das wissen wir doch alles nicht. Übrigens, in der Künstlerinnengruppe war keine einzige der Frauen IM. Und das hängt aber mit der Stasi zusammen. Das war ja eine totale Männerorganisation. In den obersten Positionen sind nur Männer. Es gab natürlich Sekretärinnen und Saubermacherfrauen. Aber an sich hat die Stasi Frauen misstraut. Ne? Also die haben ja dieses ganze schwarzmagische Spiel zwischen Opfer und Täter. Ja.
Aber sie konnten sich auf Frauen mehr verlassen als auf Männer?
Frauen waren für die Stasi unzuverlässig, weil die waren schwarzhaft, die waren gefühlsmäßig, die konnten nie dicht halten und die waren auch schlauer, glaube ich, als Männer. Die haben sich anders rausgewunden. Ne? Also bei uns war keine EM.
Und wenn Sie jetzt darüber reden, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, scheint das noch relativ nah zu sein oder ist es schon jetzt auch für Sie Vergangenheit?
Ja, es ist Vergangenheit, aber wissen Sie, ich bin auch Künstlerin und ich bin auch Schriftstellerin. Ich bin auch Geschichtenerzählerin. Es ist ja meine Geschichte. Es ist unsere Geschichte. Es ist die Geschichte, die ich auch den Studenten erzähle, weil die Eltern ihnen das nicht sagen. Ja, wer erzählt schon immer die schweren Sachen? Ich sage, fragt mal, ob ihr auch ein schwarzes Schaf in der Familie habt, die das und das nicht machen durfte oder die im Gefängnis war. Wer erzählt denn sich das schon? Ja, die Zeit geht weiter und irgendwo geht man drüber weg. Aber es sind doch Storys. Ja.
Gabriele Stötzer, die Schriftstellerin und Künstlerin aus Erfurt, die am Wochenende in Berlin zu erleben ist bei der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, bei einem Symposium, wo es um das Begehren geht, aber auch um die soziale Performance und um die Kunstfreiheit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Stötzer.
Ich danke Ihnen auch.